Der Super-Rookie Isaac Hadjar wird im kommenden Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach Teamkollege von Max Verstappen bei Red Bull. Diese Nachricht ist noch nicht offiziell, verbreitet sich aber aktuell wie ein Lauffeuer. Ja, durch die Formel 1-Journalie, durchs Fahrerlager, überall spricht man davon. Auch Isaac Hadjar selbst hat sich dazu geäußert und natürlich werden wir zwar heute darüber ein bisschen sprechen, was es damit auf sich hat. Außerdem haben wir Neuigkeiten für euch zum nächstjährigen Kalender. Dort gibt es einige Neuigkeiten bezüglich der Sprintrennen. Wir haben Neuigkeiten zu einer Kandidatin, die sich für die FIA-Präsidentschaft selbst ins Spiel gebracht hat oder ins Spiel gebracht wurde. Und zudem sprechen wir natürlich über das kommende Rennen in Aserbaidschan, das darf man nicht vergessen. Wir blicken auf unterschiedliche Philosophien bei der Fahrzeugabstimmung bzw. was die Heckflügel angeht. Heute mal ein bisschen technischer. Und natürlich haben wir wie immer das Wetter für euch im Gepäck und den garantiert falschen Podiumstipp. Ohne den geht in der Vorschau-Episode bekanntlich gar nichts. Ihr seid bei Im Kreisfahren, Freunde, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Universum der Formel 1. Lasst uns jetzt ein Abo da, dann verpasst ihr nichts, was wir in Zukunft zu treiben. Und das ist eine ganze Menge. Auf geht's.
So, und wie versprochen geht's mit dem Wetter los. Und wir haben ja dieses Jahr schon einige Male daneben gelegen. Beziehungsweise der Wetterfrosch, die Wetterfrösche, wenn Regen vorher gesagt war, ist nicht immer welcher gekommen. Es sieht auf jeden Fall folgendermaßen aus. Regenwahrscheinlichkeit Freitag 40%, Samstag 40% und Sonntag dann 20%. Wir bewegen uns von den Temperaturen jeden Tag immer so zwischen 17 und 25 Grad. Samstag und Sonntag wird es ein bisschen kühler, da ist eine Maximaltemperatur von 21 Grad vorhergesagt. Also es wird zumindest keine Hitzeschlacht werden, so viel ist schon mal klar. Aber brauchen wir auch nicht unbedingt. Baku ist auch für andere Dinge bekannt und berüchtigt. Da gibt es zum Beispiel sehr oft Safety Cars. Und dementsprechend Mauern. schauen wir erstmal auf die News, die wir so haben. Und fix ist es nicht, Dave, aber Isaac Hadjar, der macht ja jetzt schon da, macht sich dran, seine Legacy sozusagen schon von Beginn an zu zementieren als einer der ganz großen Rookies der letzten Jahrzehnte. Also er fährt da ein Top-Ergebnis nach dem anderen ein, dafür, dass er nur im kleinen Red Bull sitzt, im Racing Bulls. Und das könnte sich jetzt auszahlen.
Schauen wir mal. Ich bin noch nicht ganz sicher. Und ich komme auch noch nicht ganz über die Regenwahrscheinlichkeit hinweg, muss ich sagen. Ich glaube, wir hatten noch kein Regenrennen in Baku. Es wird echt kalt, ey. Das wird geil.
Auch nicht damit, aber es wäre natürlich schlechter.
Schauen wir mal. Aber Isaac Hadjar, sehr gut. Über den müssen wir sprechen. Der Kollege hat gemischte Gefühle zurzeit. Und es steht eine potenzielle Beförderung im Raum, ja. Wird wahrscheinlich bei Red Bull fahren im nächsten Jahr neben Max Verstappen. Ja. Und er hat sich eben dazu geäußert, ihm ist so ein bisschen Angst und Bange. Ja. Er findet diese potenzielle Beförderung gleichzeitig aber auch als unglaublich aufregend. Ja. Er sieht natürlich, dass das eine einmalige Gelegenheit ist, sich da mit dem besten Fahrer der Welt, wie er es gesagt hat, im selben Auto zu messen. Und er hat schon auch angedeutet, dass sein Weg zu Red Bull bereits geschrieben oder vorgezeichnet ist. Ja. Also ich denke, das ist kein großes Geheimnis. Es ist halt nur noch nicht offiziell einfach. Offiziell äußert sich Red Bull dazu, das wirst du uns dann gleich nochmal sagen. Die haben da ihren eigenen Fahrplan, aber es sieht alles danach aus. Und in seiner Rookie-Saison hat er ja wirklich überzeugt, ziemlich beeindruckende Leistung gezeigt, ist sogar aufs Podium gefahren in Sandford. Ganz, ganz hervorragend und hat insgesamt sechsmal die Punkte noch geholt, also jenseits von Sandford, also siebenmal insgesamt in die Punkte gefahren. Wirklich, wirklich starke Leistung. Es haben nicht alle Rookies geschafft in diesem Jahr. Und ja, diese kometenhafte Entwicklung hat nicht nur sein Profil geschärft in diesem Jahr. Wir hatten ihn tatsächlich vor der Saison gar nicht so auf dem Radar. Ich zumindest nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, war schwer einzuschätzen. Also ich habe ihn auch nicht so richtig auf dem Zeiger gehabt, aber jetzt dafür umso mehr.
Ja, er hat sehr positiv überrascht und wird dafür jetzt wahrscheinlich belohnt.
Ja, offiziell ist wie gesagt nichts. Man will sich da bei Red Bull noch Zeit lassen. Man weiß also, dass jetzt die beiden bisherigen Red Bull-Fahrer, also neben Max Verstappen natürlich, und zwar namentlich Lawson und Tsunoda, sich sehr, sehr schwer getan haben. Bei Lawson war die Herrlichkeit ja dann schon nach zwei Rennen vorbei. Nach China musste er seinen Cockpit räumen, ist dann zu Racing Bulls gegangen, was für ihn klar, auf Papier erstmal Abstieg war, aber danach hat er sich ja deutlich stabilisiert. Zeigt jetzt auch wieder, dass er wirklich ein guter Fahrer sein kann. Yuki Tsunoda, der tut sich halt weiterhin schwer im großen Red Bull, hat nur 12 Punkte erzielt, Verstappen 230, also das ist halt auch das alte Spiel sozusagen. Also die Experimente sind vermeintlich fehlgeschlagen. Tsunoda hat natürlich noch eine Restchance, sieht momentan aber einfach ja schlecht aus. Da darf man sich nichts vormachen. Red Bull hält sich relativ bedeckt. Das ist ja eigentlich auch richtig so. Ein Red Bull-Sprecher hat gesagt, es gibt keine Entscheidungen bisher für eine Fahrerbesetzung für 2026. Ist noch nicht finalisiert. Man möchte sich eben Zeit lassen, denn es sind immerhin 4 Sitze zu besetzen. Klar, einer davon, der gehört natürlich Max Verstappen. Also da wird, denke ich mal, sich auch nichts dran ändern. Was man aber halt natürlich sagen kann, ist, dass der neue Teamchef Laurent Mekies, so neu ist er ja inzwischen auch nicht mehr, ist ja schon das ein oder andere Rennen dabei bei Red Bull als Nachfolger von Christian Horner, Hatscher einfach lobt, aber da kommt man ja auch schwer drum vorbei. Es sagt aber auch, dass kurzfristige Erfolge eben die langfristige Entscheidung nicht beeinflussen werden. Also das hat der Mann ja zumindest früher immer so ein bisschen im Urin, dass da bei Red Bull so Schnellschüsse produziert worden sind. Das muss auch nicht heißen, dass es so war, aber gerade so bei den Palace-Entscheidungen und bei der ein oder anderen Entscheidung muss man sich wirklich fragen, also mit wie viel Vision man da dran war und ob man die dann auch so unterstützt hat, wie sie es eigentlich gehört hätte. Fakt ist auf jeden Fall, Laurent Mekies, der sagt, dass man da auf jeden Fall behutsam vorgehen möchte und dass Red Bull auch sehr entspannt sein kann und sich dann auch sogar noch Monate, also Wochen und Monate, sagt er, wörtlich Zeit lassen kann, um diese Entscheidung eben zu treffen. Und das ist eigentlich auch gut so und vor allem ist es auch fair gegenüber Yuki Tsunoda. Ich glaube, das ist auch so ein Gedanke von Laurent Mekies, dass der einfach da so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen will, denn wenn Tsunoda nochmal performen soll, dann braucht er natürlich auch irgendwo die Rückendeckung und die kriegt er jetzt wahrscheinlich bei Mekies auch mehr als bei Horner. Trotzdem, wenn Hatscher befördert werden sollte, dann kann das eben auch gut und gerne das Ende der Formel-1-Karriere für Tsunoda sein, denn die Cockpitplätze für 2026, die sind wirklich rar gesät, da ist nicht mehr viel übrig. Die größte Chance hat er ehrlich gesagt eben bei den beiden Red Bull-Stellen, runtergestuft wird er wahrscheinlich nicht mehr werden und das hat auch seine Gründe, denn bei Racing Bulls soll Arvid Lindblad wahrscheinlich nach oben gezogen werden von der Formel 2 aus und Liam Lawson, der hat sich ja wie gesagt stabilisiert und wird man wahrscheinlich auch weiter dort fahren lassen wollen und wenn eben Lindblad nicht kommt, Hatscher bleibt, das wäre eigentlich die einzige Konstellation, wie man realistischerweise noch Tsunoda im großen Red Bull sehen könnte. Ja, schauen wir mal. Also es ist schwierig für ihn. Tsunoda, wie gesagt, hätte noch eine Minimalchance irgendwie perspektivisch bei Aston Martin, weil die jetzt dann mit Honda-Motoren ab nächstem Jahr ausgestattet sind. Er ist ja da sozusagen deren Zögling, also von Honda, dass die dann nochmal ein großes Wort mitzureden haben. Aber auch das, ne, da müsste er dann auch Alonso gehen, dann müsste er auch kein anderer Starfahrer irgendwie verfügbar sein. Schwierig.
Naja, ich denke aber als Reservepilot hat er, glaube ich, schon eine realistische Chance bei Aston Martin. Ja. Ich komme gerade nicht drauf, was, aber Felipe Drugovic, der aktuell dritter Pilot bei Aston Martin ist, da habe ich irgendwelche Gerüchte gelesen die Woche, dass er wohl ein festes Cockpit kriegt. Ich weiß nicht, ob das Indica war oder IMSA Sportwagen, irgendwie sowas um den Dreh auf jeden Fall. Könnte mir schon vorstellen, dass man Drugovic ziehen lässt und dafür den Tsunoda da mal installiert für alle Fälle. Dass er wenigstens
nicht die schlechteste
im Dunstkreis der Formel 1 bleiben kann. Ja, schauen wir mal. Also wäre echt schade um unseren Yuki irgendwie. Wir mögen ihn ja gerne, aber man muss natürlich auch wirklich ganz sachlich analysieren. Er hatte lange genug Zeit, sich das zu beweisen. Richtig, ja. Und er konnte auch letztendlich nur punktuell überzeugen. Also richtig über eine ganze Saison bärenstark war er eigentlich nicht unterwegs. Und das kannst du aber nicht bringen, ne? Das kannst du höchstens bringen, wenn du Lance Stroll heißt und dein Papa das Team besitzt, aber sonst wird's eng. Na gut, schauen wir mal.
Schauen wir mal, ja.
Es gibt Neuigkeiten aus der Zukunft sozusagen. Die kommende Saison, das Jahr 2026, wirft durchaus auch Schatten voraus und der Rennkalender vor allem, der nimmt langsam aber sicher konkrete Formen an. Jetzt wurden die 6 Sprintrennen bekannt gegeben, die es im nächsten Jahr geben wird. Demnach, und da zähle ich sie jetzt einfach mal auf, ja, gibt es Sprintrennen in der kommenden Saison in China, in Miami beim einen US Grand Prix eben, in Kanada, in Großbritannien, in den Niederlanden und in Singapur. Und der geneigte Zuschauer und Zuhörer von euch wird merken, haha, 3 davon, die hatten noch nie ein Sprintrennen und da liegt der Gold richtig. Die 3 sind nämlich Kanada, die Niederlande und Singapur. Die werden zum ersten Mal überhaupt ein Sprintwochenende abhalten. Die Niederlande gleichzeitig auch zum letzten Mal. Ihr wisst, 2026 wird der vorerst letzte Grand Prix in Zandvoort stattfinden. Danach ist der Vertrag nicht mehr verlängert worden oder Zandvoort wollte auch nicht. Die Konditionen waren offensichtlich ungünstig. Sei es drum. Ihr wisst genauso, wir sind nicht die allergrößten Freunde des Sprintformats. Es ist einfach viel Stress, viel Arbeit und der Mehrwert hält sich in Grenzen. Ja, die wirklich, wirklich starken, guten, spannenden Sprintrennen kann man, glaube ich, immer noch an einer Hand abzählen.
Es gibt halt keine Boxenstops. Ne? Du merkst halt, also außer wenn es halt regnet oder irgendwie was Komisches passiert, aber im Regelfall ne, ein Drittel der Renndistanz. Viele brauchen ja theoretisch auch keinen Boxenstopp im Grunde auf lange Rennen, beziehungsweise nur einen, wahrscheinlich, wenn sie nicht machen müssten, dann manchmal sogar auch komplett ohne. Also ja, das ist problematisch. Ja,
die Punkteverteilung ist auch so, dass wegen einem Punkt mehr oder weniger riskiert da keiner irgendeinen Schaden beim Überholen oder so. Ne? Ich sehe schon nach wie vor ein, dass das ein Mehrwert für die Zuschauer an der Strecke ist, wenn man da Action geboten kriegt, aber insgesamt ist das immer noch eine wirklich relativ blasse Geschichte. So sehen wir es jedenfalls und ihr könnt uns natürlich gerne mitteilen, wie ihr das seht. Wir sprechen immer gerne mit euch. Unsere Community ist ja bekanntermaßen wirklich Gold wert, unser Faustpfand, und wir versuchen wirklich auf jeden Kommentar zu antworten. Wir haben auch noch ein paar auf Halde liegen im Moment. Keine Sorge, wir haben euch nicht vergessen. Wir sehen das alles. Wir kommen nur so mehr oder weniger dazu. Im Moment, es läuft unheimlich viel hinter den Kulissen bei uns. Ihr seht's und hört's auch, der Sebastian kränkelt gerade ein bisschen. Er hat sich trotzdem hier vor die Kamera gezerrt. Natürlich, alles für euch. Und ja, wie gesagt, deswegen lasst uns gerne wissen, was ihr von den Sprintrennen haltet. Auch von den nächstjährigen Sprintrennen, sind die denn auf den richtigen Strecken angesetzt dafür? Wir haben zum Beispiel keinen Sprint in Brasilien in der nächsten Saison. Finde ich einigermaßen überraschend. Das war noch eine der Strecke, wo es irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Also viel, viel zu besprechen. Redet gerne mit uns. Wir reden gerne mit euch.
Ja. Und dann reden wir doch mal über ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar kommt eine FIA-Präsidentin, wäre das erste Mal, kommt auch mehr oder weniger aus dem Nichts. Die 28-jährige Schweizer Rennfahrerin Laura Villars wird sie wahrscheinlich ausgesprochen. Oder Villars wahrscheinlich, französischer Teil, kennt sie anscheinend, alles, was ich bisher gelesen habe. Also, die hat völlig überraschend ihre Kandidatur für das FIA-Präsidentenamt bekannt gegeben, hat aber bisher keinen offiziellen Antrag gestellt, so wie es aussieht. Also wir nehmen das Ganze hier am 18. auf, am 19. wäre dann im Prinzip Sense. Da muss er dann gestellt sein, allerspätestens. Und ja, wer ist denn das überhaupt? Also die hat, wie gesagt, Rennfahrerin, moderat erfolgreich tatsächlich. 2023 hat sie ihr Renndebüt in der F3-Meisterschaft Ultimate Cup Series gegeben, war auch in der F4 Saudi Arabia 2024 am Start und zurzeit in der Ligier European Series im Rahmen des Road to Le Mans Programms. Also
Sportwagen.
Genau, und das ist schon namhaft, ne? Also so ist es nicht. Also sie kann was, aber es ist jetzt natürlich auch keine, naja, wie soll man sagen, also keine Überfliegerin im Sinne, dass die halt jetzt jeder kennen müsste. Das muss aber ja noch nichts heißen. Sie selber sagt über sich, ich habe einen Bachelorabschluss in der Betriebswirtschaft und bin CEO von zwei Unternehmen. Also sie ist da auch abseits der Rennstrecke sehr umtriebig. Und die Unternehmen, sagt sie, hat sie mit dem Fokus auf Exzellenz, Unabhängigkeit und Ehrgeiz gegründet. Kann jetzt alles und nichts heißen, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist jetzt so eine komplette Wortblase. Ja, sie selber sieht sich als wörtlich leidenschaftliche Unternehmerin und engagierte Rennfahrerin mit einem einzigartigen Hintergrund, der Wirtschaft, Luxus und Hochleistungssport verbindet. Also vielleicht wissen das ein paar von euch besser. Hat sie da auch irgendwie einen besonders reichen Familienhintergrund? Ich persönlich weiß es nicht. Jetzt ist sie oder wäre es, wenn sie ihre Kandidatur da rechtzeitig eingereicht haben sollte oder eingereicht haben wird, wäre sie eben neben dem aktuellen Präsidenten Mohamed Ben Sulayem und dem Ex-Renndirektor Tim Meyer die dritte Kandidatin. Also immerhin Carlos Sainz Senior, der war ja auch mal im Gespräch, der Papa von Carlos Sainz, der hat sich dann aber zurückgezogen. Wäre ehrlich gesagt wahrscheinlich unser Favorit gewesen. Der hat ist ja einer der legendärsten Rennfahrer überhaupt, muss man ganz ehrlich sagen, Rallye-Fahrer. Hat dadurch, dass er eben seinen Sohn in der Formel 1 hat, natürlich auch da viele Einblicke. Gleichzeitig ist das natürlich dann aber auch, was man sagen kann, theoretisch, dass da Befangenheit vorliegen könnte, rein auf dem Papier. Ja, jetzt ist es ja auf jeden Fall nicht, beziehungsweise hat sich zurückgezogen. Kleinigkeit hier noch dazu. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. was so die Deadlines sind. Und sofern sie da alles gepackt haben sollte, müsste sie noch ein paar Sachen nachreichen. Denn zwischen dem 3. und 24. Oktober ist ja auch nicht mehr so lange hin, muss sie dann auch sozusagen ihre Kandidatenliste auch eingereicht haben, wer denn da sonst noch mit ihr das ganze Ding leiten soll. Weil es ist ja nicht nur FIA-Präsident, sondern auch letztlich President of the Senate, Deputy President of Automotive Mobility und Tourism und Deputy President for Sport. Und dann hast du 7 Vizepräsidenten für den Sport in den verschiedenen Erdbereichen, zum Beispiel in Europa oder Afrika. Ist also noch aber ganz schön viel zu tun, selbst wenn da alles passt. Am 12. Dezember ist dann die Wahl und dann, wer dann auch immer gewählt werden sollte, egal wer von den 3 das dann im Endeffekt wird, 4 Jahre sind sie dann im Amt. So sieht's aus und da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen.
Alles ist mir lieber als Spinzelei.
Das unterschreibe ich so. Ja, also, ganz kurz, also vielleicht noch ein Satz. Manche sagen ja, okay, die ist ja unter 30 Jahre, ich glaube 28 ist sie, darf man jetzt auch nicht unterschlagen, beziehungsweise haben wir am Anfang gesagt. Ja, im Vergleich zu so einem Carlos Sainz Senior natürlich wesentlich unerfahrener. Auf der anderen Seite kann das ja auch ein Vorteil sein, wenn man da wirklich diesen absoluten Willen hat, was zu verändern und was zu reißen. Falls sie es werden sollte, warten wir es mal ab. Vielleicht ist sie da auch zu naiv, aber schauen wir mal, wie ernst es ihr überhaupt ist. Also der gute Kevo hat ja auch schon was dazu gemacht. Von Kevo GP heißt es ja inzwischen, nicht mehr Overcut davon. Yeah. Der fragt sich ja auch so ein bisschen, ist das vielleicht ein bisschen Eigenpromo? Kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Also bin da sehr gespannt.
Ja, wie gesagt, also für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt, die gute Dame. Mich irritiert in dieser Bewerbung oder in den Aussagen das Wort
Luxus, das da
ständig genannt wird. Weiß ich jetzt nicht, was das mit der FIA-Präsidentschaft zu tun hat, aber hey, warum nicht? Also wenn sie wirklich unternehmerisch da irgendwie unterwegs ist und eine Leidenschaft für Motorsport hat, ist das schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung, denke ich. Und eine Frau wäre ja mal spannend auf jeden Fall an der Spitze, würde einiges durcheinander wirbeln. Aber ich glaube, das wäre für Ben Sulaim die absolute Höchststrafe, wenn er von einer Frau geschlagen wird. Ah, schade.
Schreibt das doch gerne, was ihr meint. Wir sind gespannt. Dazu. Das würde uns auch mal interessieren.
Ja, unbedingt. Sehr, sehr gerne. Wir sind gespannt. Und damit kommen wir jetzt aber endlich mal ein bisschen Richtung Zielgerade und biegen da wirklich mal auf die Zielgerade ein und gucken jetzt wirklich mal straight nach vorne, nach Aserbaidschan. Dort steigt nämlich der Grand Prix am Wochenende. Wir fahren in Baku, in der Baku City Circuit, wie er heißt. Der ist ein ganz besonderer, der erfordert Kompromisse beim Setup wie wenig andere Strecken. Man braucht einerseits natürlich, wir haben das schon in der Race Week ein bisschen angesprochen, man braucht ein gutmütig abgestimmtes Auto, relativ weich gefedert, es gibt Bodenwellen, es gibt Curbs, über die man drüber fahren kann. Um das wegzubügeln, braucht es natürlich ein relativ weiches Fahrwerk zum einen und relativ viel Abtrieb. Es gibt eine ganze Menge Kurven, es gibt viele 90-Grad-Kurven, es gibt aber dann oben um die Altstadt rum auch viele merkwürdige Kehren, so ein bisschen blinde Kurven, die dann abfallen und so weiter. Ist wirklich nicht zu unterschätzen, eine knifflige Strecke. Natürlich braucht es aber auf der ewig, ewig langen Geraden null Abtrieb eigentlich. Ja, man will da einfach nur so schnell wie möglich mit maximalem Topspeed entlangfahren. Wir erwarten ja auch wirklich rekordverdächtige Topspeeds an diesem Wochenende. Sofern es nicht regnet zumindest, Und dahingehend ist natürlich der Heckflügel das entscheidende Element, wenn es um Luftwiderstand geht. Klar, Abtrieb wird durch Unterböden gewonnen mittlerweile und natürlich, je nachdem wie die Karosserie geformt ist, gibt es auch eine gewisse Windschnittigkeit oder eben nicht, aber das maßgeblich entscheidende Element an dem Formel-1-Auto ist eben der Heckflügel. Und gerade dahingehend haben sich die Formel-1-Teams an diesem Wochenende wirklich sehr unterschiedliche Sachen einfallen lassen. Wir können es euch leider nicht zeigen. Es gibt Fotos davon, da haben wir aber keinen Zugriff drauf. Deswegen müsst ihr gut zuhören und im Laufe des Wochenendes mal ein bisschen drauf achten. Dann werdet ihr genau sehen, was wir meinen. Alpine zum Beispiel ist da so eine Mannschaft. Die treten einfach ganz frech mit dem Monsterflügel an. Vielleicht hatten sie keinen Bock, irgendwie ein extra Kit anzufertigen. Vielleicht passt auch keiner der anderen Heckflügel besser. Vielleicht ist aber auch der schwache Renault-Alpine-Motor ein bisschen dafür zuständig. Sie werden auf der langen Geraden so ihre Probleme kriegen und versuchen das offenbar durch einen extrem flachen Flügel auszugleichen. Ja. Das kostet natürlich Abtrieb in den Kurven. Bin mir nicht ganz sicher, worauf sie da hinaus wollen. Ich tippe mal darauf, sie werden darauf spekulieren, dass sie sich im Qualifying einigermaßen weit vorne platzieren können. dann haben sie gute Chancen, auch vorne zu bleiben, denn man kann dann relativ schwer überholen, wenn sie auf der Geraden mit sehr flachen Flügeln und entsprechend hohem Topspeed unterwegs sind, der gute Pierre Gasly und der gute Franco Colapinto, dann werden die anderen wirklich große Probleme haben, an ihnen vorbeizukommen. Wenn sie dann mit den flachen Flügeln im Kurvengeschlängel Zeit verlieren, ist das halb so schlimm. Da kann man schwer bis gar nicht überholen und überholt werden. Also wenn sie das geschickt anstellen, könnte dann Resultat rausspringen. Mal sehen, die anderen Teams haben da andere Ideen, Sebastian.
Ja, es wird wahrscheinlich den entgegengesetzten Weg gehen. Großer Heckflügel mit viel Abtrieb. Das ist dann in Kurven natürlich von Vorteil. Aber gleichzeitig, wenn du dann eben, nicht in einem DRS-Train hängst, dann wird das dir nicht so viel bringen. Aber die spekulieren vielleicht auch auf Safety-Car. Wie gesagt, DRS-Train, der da mit Sicherheit auch stattfinden wird. Das ist halt die Frage, wie gesagt, auch wieder da wichtig, wo man sich qualifiziert. Ist ja generell auch in der Saison essentiell. Ne? Hat ja auch unter anderem Fred Vasseur schon gesagt, die Qualifikation, die ist wirklich vorentscheidend, was die Rennen angeht. Wenn wir auch gleich nochmal drauf eingehen, das wird noch wichtig werden. Und was die Top-Teams angeht, Ferrari wird wahrscheinlich den meisten Abtrieb voraussichtlich von allen der Top-Teams noch bringen. McLaren, Red Bull wahrscheinlich eher so eine Spa-Spezifikation. Was ja auch interessant ist, nochmal kurzer Rückblick. Letztes Jahr gab es ja diese Flexi-Wings, die man dann bei der Rückkamera gesehen hat, dann bei Oscar Piastri. Nee, Buzz Norris? Piastri, ne?
Nein, war Piastri.
Der hat ja da, soweit ich weiß, mit Charles Leclerc auch gekämpft. Und da hat man gesehen, wie der so ein bisschen aufgegangen ist. Die waren ja, wie gesagt, Flexi-Wings, flexibel. Bei bestimmten Geschwindigkeiten war dann das Material so designt, dass dann eben durch diesen Luftwiderstand, der da draufgegangen ist, sich der so ein bisschen geöffnet hat, wie so ein Mini-DRS funktioniert, haben sie die Regeln natürlich so weit gedehnt, wie es geht, wie auch den Flügel, und dadurch konnte sie dann auf den Geraden schneller sein. Hat da vielleicht die entscheidenden, Hundertstel gebracht. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr kein Thema sein. Diese Regelmauslücke ist seit langem geschlossen und kein Thema mehr. Aber dann schauen wir doch mal, denn der angesprochene Charles Leclerc, der hat da noch eine Rechnung offen, und die macht Ferrari Fans sicherlich Hoffnung.
Ja, es gibt eine wirklich kuriose Statistik um Charles Leclerc und den Baku City Circuit. Ihr habt es vielleicht schon mal irgendwo gehört, gesehen die letzten Tage. Charles Leclerc stand tatsächlich in den letzten 4 Jahren immer auf Pole Position in Baku. Auch beim Sprint 2023, also im Grunde genommen hat er 5 Poles in Folge eingefahren in Baku. Konnte aber noch kein einziges Mal dort gewinnen, und ja, es ist halt so ein bisschen Story of Leclerc irgendwie, ne? Sie so viele Poles und so wenig Siege daraus geholt. Das ist irgendwie ein bisschen verhext. Mal gucken, ob er daran was ändern kann. Und wir werden es euch vielleicht gleich verraten in unserem garantiert falschen Podiumstipp, Sebastian,
gut,
oder?
Gut, ich mach schnell. Ich sage, erster Platz geht an Norris, zweiter an Piastri, dritter an Leclerc. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ferrari, muss man ja auch sagen, war ja letztes Jahr zum Beispiel auch relativ stark in der Phase der Saison. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Leclerc da weiterkommt, als es die zwei McLaren zulassen. Wenn die natürlich irgendwie abfliegen sollten oder irgendwas in der Richtung passiert, dann ist Leclerc sicherlich der erste Kandidat aus meiner Sicht, der da abstauben kann, vielleicht dann doch irgendwie auf Platz 2 und 1 klettern kann. Ich glaube es aber bei einem normalen Verlauf nicht. Aber was ist bei Baku schon normal? Ne? Wir haben in den letzten Jahren so viele verrückte Rennen gesehen dort. Also.
Tja, ich blicke mal ein paar Minuten zurück, so um die 20 Minuten, und erinnere daran, wir haben eine gewisse Regenwahrscheinlichkeit, mein Freund. Und ihr seht es ja vielleicht, Papa hat heute hier Ferrari an, und ich glaube fest an Ferrari. Ich glaube, Ferrari ist endlich reif mal für ein gutes Resultat in dieser Saison. Und Charles Leclerc in Baku sowieso. Daher mein garantiert falsches, aber deutlich anderes Podium als deins lautet: auf Platz 3 sehe ich überraschenderweise vielleicht George Russell. Es wird nicht allzu warm. Der Mercedes kann relativ gut gerade ausfahren. Das hat er nicht zuletzt in Las Vegas.
Die Strecke ist ja auch nicht so anders als Baku in gewisser Hinsicht. Also
durchaus. Und George Russell ist irgendwie immer zur Stelle. Das heißt, wenn vorne irgendwas passiert, und davon gehe ich jetzt nämlich aus im Zusammenhang mit dem Regen, dann denke ich, wird Russell wieder ein Podium abstauben. Auf Platz 2 sehe ich Lando Norris. Der wird da ein gutes Resultat ins Ziel bringen, obwohl er nicht gewinnt. Denn gewinnen wird endlich, Trommelwirbel, tada, Charles Leclerc, Freunde. Ich glaube, der macht's endlich. Er wird seinen Fluch in Baku auch endlich mal brechen.
Der wird's halt.
Den Fluch von Ferrari in diesem Jahr. Ja, viel Wunschdenken dabei, ganz klar. Aber ich denke, verdient hätten sie es. Und das wäre im Sinne der WM auch ein lustiges Ergebnis. Schauen wir mal, was passiert. Wir freuen uns auf jeden Fall ungemein auf das Wochenende. Es wird ein tolles Rennen. Ihr wisst, Track Guide, den findet ihr auf YouTube, den findet ihr auf Instagram. Dort stehen alle Übertragungszeiten und alle Zahlen, Daten, Fakten zur Strecke, wenn ihr die verpasst haben solltet bisher. Böse, böse. Und ansonsten, was könnt ihr erwarten von uns? Natürlich am Samstag nach dem Qualifying wieder unser Quali-Check. Am Sonntag entsprechend auch der Renn-Check direkt nach dem Rennen. Mit unseren ersten Eindrücken kommende Woche dann ausführlich wie gewohnt unsere Highlights, unsere Fahrernoten. Damit ihr nichts davon verpasst, nochmal der Reminder. Abo dalassen, Freunde, dann macht das alles noch ein bisschen mehr Spaß. Genau. Und kommentiert fleißig mit. Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis zur nächsten Episode. Ahoi!